Wir sprechen über Leben in Harmonie. Wir haben das allgemeingültige Prinzip gesehen im Vers 21 im Kapitel 5. Was ist Gottes Schlüssel für Leben in Harmonie? Er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist das allgemeingültige Prinzip. Oder wir haben gesagt, wir könnten auch sagen, dient einander in der Furcht Christi als dem Herrn. Wir könnten das mit dem gleichsetzen. Und letzte Woche haben wir uns angesehen, was das für die Ehebeziehung heißt. Gott nimmt dieses allgemeine Prinzip und wendet es dann praktisch an für die verschiedenen Rollen in der Familie in dem Fall. Und er hat der Frau gesagt, für euch heißt das, ihr dient, indem ihr der Leidenschaft eurer Ehemänner nachfolgt, in die Gott sie eingesetzt hat. Und dem Ehemann hat Gott gesagt, ihr dient durch liebevolle, aufopfernde Leidenschaft. Heute wollen wir uns die Eltern-Kind-Beziehung ansehen. Und wir werden wieder sehen, der Herr gibt uns sehr einfache Anweisungen. Es ist einfach, was der Herr uns sagt. Einige einfache, wenige Prinzipien und ich glaube, Familienleben kann wirklich funktionieren. Zuerst wird er dieses allgemeine Prinzip, dem Herrn dienen, den Eltern dienen als dem Herrn, für die Kinder anwenden. Und übrigens als Klammerbemerkung, der Paulus hat angenommen, dass die Kinder in der Gemeinde waren. Ja, dieser Brief ist in der Gemeinde in Ephesus vorgelesen worden und er sagt hier im Kapitel 6, im Vers 1, er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das heißt, er ging davon aus, dass die Kinder diesen Brief hören, dass die Kinder diesen Brief mitbekommen. Also bringt eure Kinder in die Gemeinde. Solange sie unter demselben Dach wohnen, das ist, was wir tun als Familie. Wir kommen zusammen und versammeln uns mit den Kindern Gottes sonntags morgens. Und wirklich als Männer, das ist eure Verantwortung. Wir haben letzte Woche gesagt, ihr seid die Leiter in der Familie. Es ist eure Verantwortung, dass ihr eure Frauen und eure Kinder in die Gemeinde bringt, dass sie geistliche Nahrung bekommen. Kinder können von klein auf lernen, hey, das geistliche Leben, das ist wichtig für unsere Familie. Gut, Gottes Gebot für die Kinder. Wieder eine Sache, sehr einfach. Er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Gehorcht deinen Eltern. Tu das, was deine Eltern dir sagen. Du bist unter ihrer Autorität, du bist unter ihrer Leiterschaft. Die Frage drängt sich unwiderstehlich auf, gilt das auch für Teenager? Und der Herr sagt, ja. Bis du Vater und Mutter verlässt, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dieses Vater und Mutter verlassen, dieser Abnabelungsprozess und dann letztendlich deiner Ehefrau oder deinem Ehemann anhangen. Bis du Vater und Mutter verlässt, bis du deinen eigenen Haushalt gründest, solange gilt dieses Gebot für dich. Gehorche deinen Eltern. Und ja, je älter Kinder werden, desto mehr Verantwortung können wir ihnen übertragen, desto mehr Entscheidungen können sie selbst treffen. Aber darüber braucht ihr Kids euch keine Sorgen machen. Gott sagt, ihr gehorcht euren Eltern als dem Herrn. Solange ihr am Tisch der Eltern sitzt, von den Eltern ernährt werdet, solange ihr unter dem Dach der Eltern wohnt, gelten die Regeln der Eltern. Und ihr tut, was sie sagen. Und es ist egal, ob ihr 15 seid oder 19 oder 25. Das ist Gottes Wille für euch. Und es ist wichtig, tut das mit der richtigen Einstellung. Das ist genauso wichtig, wie dass ihr das tut. Wir sollen es als dem Herrn tun, in Demut. Nicht sagen, ja. Sondern mit Respekt. Das heißt, ihr ehre Vater und Mutter. Letztendlich heißt das, wenn ihr Vater und Mutter ehrt, dann ehrt ihr den Herrn. Wieder als dem Herrn. Wir haben letzte Woche gesagt, unsere Beziehungen untereinander werden immer bestimmt von einer dritten Person. Und das ist der Herr Jesus. Okay, wie weit soll der Gehorsam als Kinder gehen? Parallelstelle, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Oh. Denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Also wieder, erster Punkt, zuerst, es ist eine geistliche Angelegenheit. Kinder, das ist Gottes Wille für euch. Das ist Teil von Gottes Plan für euch. Ihr tut es nicht für eure Eltern oder weil die Tradition das sagt, die Kinder sollen den Eltern folgen. Nein, das ist Gottes Wille. Kinder, das ist Teil eurer Verantwortung vor Gott. Ihr wollt dem Herrn dienen, ihr wollt dem Herrn eine Freude machen, dann bitte so könnt ihr das tun. Gehorcht euren Eltern. In allem. Wie weit sollen wir gehorchen? In allem. Oh. Es ist hart. Hä? Es gibt wieder eine Ausnahme. Und das ist dieselbe wie letzte Woche. Die eine Ausnahme ist, wenn deine Eltern was von dir verlangen oder was von dir wollen, was gegen Gottes Wort ist. Manche Eltern schicken ihre Kinder stehlen. Und da kannst du sagen, nein, ich muss dem Herrn mehr gehorchen als Menschen. Aber es ist die einzige Ausnahme. Und Kids, ihr habt besser die Bibel und den Vers, wenn ihr euch auf die Ausnahme berufen wollt. Sonst sagt der Herr, gehorcht euren Eltern in allem. Oh, du kennst meine Eltern nicht. Die Entscheidungen, die sie treffen, die sind zwar nicht unmoralisch, aber naja, dumm. Schlecht. Vielleicht sagt ihr, meine Eltern kennen den Herrn nicht mal so lange, wie ich ihn kenne. Oder wenn ihr älter seid, vielleicht. Hey, meine Eltern, die haben kein Abi gemacht und ich gehe auf die Uni. Ich weiß mehr als sie, ich verstehe mehr als sie, ich bin besser gebildet. Und sie verstehen einfach nicht. Ihr Kinder, Jesus verlangt nichts von euch, was er nicht selbst vorgelebt hat, wo er nicht selbst als Vorbild vorangegangen ist. Lukas, Evangelium, Kapitel 2. Jesus war 12 Jahre alt und seine Eltern sind mit ihm nach Jerusalem hinaufgegangen und Jesus ist dort geblieben, in dem Tempel, weil sein Vater im Himmel hat ihm gesagt, hey, dort sollst du sein. Und Jesus war, wo sein Vater ihn haben wollte. Aber seine Eltern haben ihn nicht verstanden, seine leiblichen, also seine irdischen Eltern. Die wussten nicht mal, wo sie ihn suchen sollen. Die haben es nicht kapiert. Und sie haben ihn gesucht und endlich haben sie ihn gefunden und haben ihm Vorwürfe gemacht. Und es heißt dort, und er sprach zu ihnen, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und es heißt, und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Aber dann heißt es weiter, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Was denkt ihr, Kids? Denkt ihr, Jesus war geistlicher als Josef und Maria? Ich glaube schon. Er war Gott. Ist ziemlich geistlich. Denkt ihr, Jesus war klüger? Er hat mehr gewusst als seine Eltern? Ich glaube auch. Denkt ihr, Jesus hat mehr verstanden? Es ist offensichtlich aus dem Kontext. Seine Eltern haben nicht überrissen, dass er dort sein musste im Tempel, dass sein himmlischer Vater ihn dort haben wollte. Sie haben nicht verstanden. Und doch, was heißt es? Es heißt, Jesus ging hinab und war ihnen untertan. Seht ihr, Jesus hat uns gelehrt, das alles spielt keine Rolle. Ich kenne den Herrn länger, ich bin besser gebildet. Meine Eltern verstehen mich nicht. Es spielt alles keine Rolle. Sondern worum es geht, ist, dass du deine Rolle spielst. In der Familie. Dass du den Platz einnimmst, den Jesus für dich hast. Und dass du Jesus dort gehorsam bist und dass du der Mensch bist, den Gott haben will. Und auch dann, wenn du zumindest denkst, dass die Entscheidungen der Eltern nicht zu klug sind. Hey, du sei Jesus gehorsam. Und du hast eine Gelegenheit, ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, dass du es ernst meinst mit ihm, dass du ihn ehren willst. Und es ist eine Gelegenheit für dich, geistlich zu reifen, ihm zu gefallen. Auch wenn du nicht übereinstimmst, einfach zu sagen, Jesus, ich tue das für dich, weil es ist dein Wille für mich. Und weißt was, du wirst den Segen und du wirst gute Frucht ernten davon. Das heißt dann weiter in Lukas 2 über Jesus. Das heißt dort, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Jesus gibt auch dir eine Verheißung, ein Versprechen. Im Vers 2, hier sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Gott sagt, du wirst gesegnet werden. Spricht hier nicht nur, dass du langes Leben haben sollst, sondern von Lebensqualität. Sieh, der Ungehorsam und Rebellion bringt immer Probleme, bringt immer Konsequenzen mit sich, negative Konsequenzen für unsere Beziehung mit Gott und für unser Wohlbefinden allgemein. Im Alten Testament, wenn ein Kind beständig rebellisch war, den Eltern ungehorsam war, ist es gesteinigt worden. Haben damals verstanden, es ist Rebellion gegen Gott. Ich weiß nicht, wie viele von uns noch heute leben würden, wenn wir das so praktizieren würden. Der Herr sagt, die Familie ist die Grundeinheit, die Gott hat für unsere Gesellschaft. Und wenn Familien zusammenbrechen, dauert es nicht lange, bis die Gesellschaft zusammenbricht. Und das ist was, was mich sehr bedenklich stimmt, wenn ich unsere heutige Kultur anschaue, in der wir leben. Ungehorsame Kinder ist ein Zeichen, dass die Gesellschaft im Bach runtergeht. Paulus schreibt an den Timotheus, dass das ein Kennzeichen ist für die letzten Tage, dass die Kinder den Eltern ungehorsam sein werden. Also, ihr Kinder, ihr wollt nicht so sein. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Part, den er für euch hat. Und wenn er das tut, dann wird es ein Segen sein für euch. Wie immer, wenn wir Gottes Willen tun. Es ist ein Segen. Und jetzt als nächstes, es ist immer zweiseitig, wendet der Herr dieses allgemeine Prinzip, wo er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi oder dient einander als dem Herrn. Jetzt wendet er das praktisch auf die Elternrolle an, was das für die Eltern heißt. Oh, ich soll mich meinen Kindern unterordnen? Hey, ich habe gedacht, ich bin der Boss, ich habe das Kommando. Nein, Jesus ist der Boss. Ah, ich wollte Kinder, weil ich gedacht habe, dass sie mir dienen werden. Falsch. Gott sagt, du bist berufen, ihnen zu dienen. Die Eltern sollen sich den Kindern unterordnen oder den Kindern dienen. Und das heißt nicht, wie wir es manchmal heute sehen, dass die Eltern schon fast nach der Pfeife der Kinder tanzen. Das heißt es sicher nicht. Aber wie sollt ihr Eltern euren Kindern dienen? Er sagt uns das im Vers 4. Er sagt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Er spricht besonders zu den Vätern. Er sagt, ihr Väter. Und er spricht hier zu den Vätern als dem Haupt der Familie, den Gott verantwortlich hält für das, was in der Familie passiert. Und was Gott den Vätern sagt, sagt er somit auch den Müttern, weil auch die Mütter unter der Leiterschaft des Vaters stehen. Es gilt für beide Elternteile, was der Herr hier sagt. Erinnert euch, das Ehepaar ist ein Team. Aber ich glaube, der Herr sagt es ganz besonders den Vätern. Weil ich glaube, gerade in unserer Kultur, die Väter tendieren dazu, diese Verantwortung vor Gott zu vernachlässigen. Tendenz ist, dass die Väter sagen, ich verdiene Geld, Das ist mein Part, ich verdiene das Geld, ich kümmere mich um das Auto, vielleicht um den Garten. Aber hey, die Mutter ist für die Kinder da, das ist ihr Job. Dafür ist sie zuständig. Und Gott sagt, nein. Vater, Ehemann, du bist zuständig. Ja, die Mutter wird wahrscheinlich mehr Zeit mit den Kindern verbringen als du. Aber du bist beteiligt. Du bist letztendlich verantwortlich für die Erziehung deiner Kinder. Du bist verantwortlich, deine Familie zu führen, zu leiten, zu unterweisen. Und das heißt zuerst mal, du musst da sein, du musst Zeit verbringen mit deinen Kindern. Wisst ihr, wie die Kinder in der Schule so ein bisschen angeben? Ein Kind sagt, ah, mein Papa ist Generaldirektor von der Firma. Und der reist in der ganzen Welt herum. Das andere Kind sagt, mein Papa ist der Präsident vom Fußballclub. Ein anderes Kind sagt, aber mein Papa ist ein berühmter Wissenschaftler. Dann sagt ein kleines Mädchen, ah, mein Papa ist für mich da. Und wisst ihr was? All diese anderen Dinge sind nicht so wichtig für die Kinder. Ob du den Mercedes fährst oder den Opel mit der Beule in der Tür. Weißt du was, in 10 Jahren deinen Kindern wird es völlig egal sein. Aber ob du sie geliebt hast, ob du da warst für sie oder nicht, das wird einen Unterschied machen. Väter, seid ihr für eure Kinder da. Erziehung braucht Zeit. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich selbst zu verleugnen. Ja, es ist nicht einfach. Es ist eine große Verantwortung. Der Herr sagt 3 Dinge den Vätern und ich denke den Eltern allgemein, aber ganz besonders den Vätern. Er gibt zuerst ein negatives Gebot und dann sagt er 2 positive Dinge, die sie tun sollen. Zuerst das negative Gebot. Er sagt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Oder in der Parallelstelle im Kolosserbrief, im Kapitel 3, im Vers 21 heißt es, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Oder man könnte es noch wörtlicher, ein bisschen lockerer übersetzen. Ihr Väter, nehmt ihnen nicht den Wind aus dem Segel. Darum geht's. Reizt sie nicht zum Zorn, bringt sie nicht an den Punkt, wo sie mutlos werden, eure Kinder. Es gibt verschiedene Dinge. Wie können wir unsere Kinder zum Zorn reizen? Ich denke, das Offensichtlichste ist, wenn wir sie einfach hänseln, so bis sie sich ärgern. Ha, nimm das Zuckerl, wie sagt der Gusel, dann wenn das Kind hingreift, schnell weg. Und, oh, bis das Kind sich ärgert. Das heißt nicht, dass wir nie etwas tun, was unsere Kinder zornig macht. Ich meine, jeder Elternteil weiß wahrscheinlich, du wirst viele Dinge tun, die deine Kinder zornig machen, aber du sollst es nicht mit der Absicht tun oder um sie zum Zorn zu treiben. Andere Art, wie wir unsere Kinder entmutigen können oder zum Zorn reizen können. Wir können übertriebene Erwartungen an sie stellen. Ich war ein guter Sportler, Junior muss das auch sein. Oder ich bin ein Mathematikgenie, Junior muss es auch sein. Oder andersrum, manche Eltern sagen, ich konnte nie studieren, mein Kind muss es weiterbringen als ich. Du musst studieren, Kind. Sozusagen, das Kind muss die Träume der Eltern erfüllen, die sie in ihrem eigenen Leben nicht erfüllen konnten. Und wisst ihr was, das ist alles frustrierend für die Kinder. Das macht sie zornig, das macht sie bitter, das macht sie mutlos, wenn wir was von ihnen verlangen, was Gott einfach nicht in sie reingelegt hat. Die Frage muss lauten, was hat Gott in mein Kind reingelegt? Ist das, weiß nicht, Malen oder Rechnen oder Musik, vielleicht Sport? Was für ein Temperament hat der Herr meinem Kind gegeben? Und dann sagen, okay, wie kann ich dem Kind helfen, das zu entwickeln, was Gott in es reingelegt hat? Andere Art, wie wir Kinder entmutigen können, ist durch Worte. Sagen, oh, du wirst es eh nie schaffen. Oder du tust immer das, oder du tust es nie, oder du bist dumm, oder alles, was in die Richtung geht. ist zerstörerisch. Wisst ihr was, wir müssen unseren Kindern erlauben, Fehler zu machen. Gott erlaubt uns es auch. Und er ist nachsichtig und vergibt. Weiterer Punkt, wie wir Kinder zum Zorn oder mutlos machen können, ist, dass sie nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten. Kinder, die vernachlässigt werden. Papa, der nie daheim ist. Und Kinder können bitter werden darüber, bis als Erwachsene. Und das heißt nicht, dass es eine Ausrede ist für die Kinder, oh, ich bin so, weil die Eltern sind schuld. Nee, Gott hält uns persönlich verantwortlich für unsere Entscheidungen und wie wir mit Dingen umgehen. Andere Extrem ist, die Kinder zu bemuttern. Zu viel da zu sein. Die dürfen nichts selber machen. Traust ihnen nichts zu. Auch das ist frustrierend für Kinder. Und vor allem hier im Kontext, worum es hier im Kontext geht, es geht um Zucht. Frustrierst deine Kinder, wenn du sie auf die falsche Art und Weise züchtigst oder disziplinierst. In Vers 4, er sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, wir sollen Kindern als Eltern, ich bin kein Elternteil, für die Eltern, den Kindern ein diszipliniertes, von biblischen Prinzipien beherrschtes Leben antrainieren. Wir frustrieren unsere Kinder, wenn wir sie falsch disziplinieren. Das eine Extrem ist, dass man sie gar nicht diszipliniert, gar nicht züchtigt. Man sagt den Kindern, hey, ich bin den Eltern eigentlich egal. Und Kinder wissen genau, wenn sie missbauen. Und das baut Schuldgefühle auf in ihnen. Und wenn sie dann nicht gezüchtigt werden oder zurechtgewiesen werden, dann bleiben diese Schuldgefühle. Dann kann sich das Kind diese Gefühle nicht loswerden. Und das ist eigentlich grausam. Alle Psychologen, alle Wissenschaftler sagen das heute, Kinder brauchen Grenzen. Das ist Tatsache und Gott weiß es. Was auch frustrierend ist, wenn nicht konsequent diszipliniert wird. Wenn man sagt, hey, wenn du das machst, dann gibt es die und die Konsequenz. Und das Kind macht es und es passiert nichts. Oder wenn die Regeln ständig geändert werden. Das macht Kinder frustriert. Das macht sie mutlos. Ich meine, wenn wir irgendein Brettspiel spielen und du änderst ständig die Regeln, das frustriert mich. Das macht mich mutlos. Ich habe keinen Bock mehr weiterzuspielen. Genauso ist es für die Kinder, die sagen, hey, es hat eigentlich keinen Sinn. Meine Eltern wissen nicht, was sie wollen. Was ich mache, ist falsch. Das ist frustrierend. Oder du gibst ihnen zu viele Regeln. Das ist problematisch, weil wenn du so eine lange Liste hast, du kommst nie dazu, wirklich alle Vergehen zu ahnden. Jetzt sind wir wieder beim vorherigen Punkt. Du bist nicht konsequent. Abgesehen davon, dass die Kinder sich das wahrscheinlich nicht merken können. Gott ist ein gutes Vorbild. Wir müssen nur fragen, hey, wie erzieht Gott uns als seine Kinder? Gott hat uns 10 Gebote gegeben fürs ganze Leben. Nicht sehr viele, er macht es einfach. Im Garten Eden hat er ein Gebot gegeben und er hat genau definiert, hey, der Baum, wenn du davon isst, wird die Konsequenz geben. Und Gott hat es durchgezogen. Gott war konsequent. Von dem, was ich gelesen habe, was die Leute, die Seelsorger raten, sagen, es ist am besten, wenn du nur zwei oder drei Regeln machst, aber die konsequent durchsetzt. Jedes Mal, wenn die Regel gebrochen wird, gibt es die und die Konsequenz, die vorher ausgemacht ist. Und wenn die Kinder die Sachen gelernt haben, dann kann man die nächsten einführen. Andere frustrierende Sache ist, wenn die Eltern sich nicht einig sind. Kinder kapieren das schnell und die fangen an, die Eltern gegeneinander auszuspielen. Wie gesagt, als Ehepaar, ihr seid ein Team und ihr müsst euch zusammensetzen, ihr braucht einen Plan. Hey, wie erziehen wir unsere Kinder? Wo sind die Grenzen? Und da muss Einheit da sein. Und was auch frustrierend ist, ist natürlich, wenn unverhältnismäßig gezüchtigt wird. Übertrieben. Sieht ja, die Konsequenz sollte immer angemessen sein dem Vergehen. Kinder müssen auch das lernen. Okay, also er sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Wir haben uns einige, oder macht sie nicht mutlos, wir haben uns einige Punkte angesehen, wie wir das machen können. Punkte, die wir vermeiden wollen, lasst uns die positiven Gebote hier nochmal näher anschauen. Sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das erste Wort ist Zucht oder Disziplin. Eltern, ihr müsst eure Kinder züchtigen. Das ist, was Gott mit uns macht. Schlagt vielleicht kurz auf mit mir den Hebräerbrief, Kapitel 12. Ich fange an, im Vers 6 zu lesen. Da ist es, den wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, seit deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Wenn Gott dich nie zurechtweist, wenn Gott dich nie korrigiert, dich nie züchtigt, dann erforscht dein Herz, wie du stehst mit Gott. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sagen Amen, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also die Frucht kommt von Züchtigung, kommt später. So ist es auch mit den Kindern. Wir sehen vielleicht nicht sofort Resultate. Aber Gott, unser Vater, züchtigt uns und Gott, unser Vater, ist unser Vorbild. Und wir sollen unsere Kinder erziehen, wie der Vater uns erzieht. Und das fangen wir beim Positiven an. Das heißt zuerst mal, dass wir eine Ermutigung sind für die Kinder, dass wir positives Verhalten loben und fördern. Dass wir ihnen sagen, dass wir sie lieben, dass die Kinder sich sicher und angenommen fühlen. Kinder müssen wissen, dass sie geliebt sind. Das ist, wie der Vater uns erzieht. Vater sagt uns viele Male in seinem Wort, dass er uns liebt. Und natürlich, wir schauen aufs Kreuz und da hat er uns bis uns letztendlich erwiesen, praktisch, Liebe ist praktisch, wie sehr er uns liebt. Und es gibt Gnade bei Gott. Das heißt, dem Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, dem Bußfertigen, der lernen will, da gibt es Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung und Zurüstung durch den Heiligen Geist. Aber umgekehrt, den Rebellischen, die Sünden, die böse Natur, züchtigt der Vater, und das müssen auch die Eltern züchtigen. Und allein dieses Wort züchtigen ist heute schon umstritten. Es gibt Pädagogen, die heute sagen, ah, man soll überhaupt nicht züchtigen, die Kinder einfach sollen ihre Entscheidungen selber treffen. Keine Grenzen setzen, die sollen ihre Grenzen selber finden. Na, Gott sagt, ihr züchtigt eure Kinder. Das ist Gottes Gebot, das ist keine Wahlmöglichkeit hier. Ein Kind wird nicht von Natur aus das Richtige tun. Das ist das Problem von diesen humanistischen Weltanschauungen. Die glauben, ah, der Mensch ist vom Grunde her gut. Und wenn man ihn nur nicht schlecht beeinflusst, dann wird er gut werden. Wie viele von euch Eltern glauben das noch? Die Wahrheit ist, sagt Gott uns, und jede Erfahrung bestätigt es, der Mensch ist gefallen. Das Kind ist von Geburt an ein selbstsüchtiges Monster. Es hat eines in den Augen, und das ist ich. Von klein auf. Und es ist genau umgekehrt, wenn wir dieses Monster nicht erziehen, nicht das Richtige antrainieren, dann wird aus dem kleinen Monster ein großes Monster. Und wir wissen, dass das die Kinder, die keine Grenzen erfahren, dass das die potenziellen Verbrecher sind. Tatsache. Also wir werden nicht automatisch zu Gottesfürchtigen, den nächsten liebenden Mitmenschen, sondern das muss antrainiert werden und die Kinder können sich selbst nicht erziehen. Deswegen sagt Gott, Gottes Gebot ist hier, er sagt, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Sprüche. Sprüche ist das Buch von Gottes Weisheit. Sprüche 29, 15. Da ist es, Rute und Ermahnung geben Weisheit. Aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also lass ihn zu nichts und er wird dir Schande bringen. Sprüche 22, 15. Da ist es, Narrheit haftet am Herzen des Knaben, doch die Rute der Zucht entfernt sie davon. Also Kinder können sich selbst nicht erziehen. Da ist Narrheit im Herzen. Selbstüberlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Es ist keine Wahlmöglichkeit. Gott sagt, Zucht und Disziplin gehört zur Erziehung. Und wie gesagt, es muss ein Plan da sein. Mutter und Vater müssen sich zusammensetzen, müssen einen Plan ausarbeiten. Was sind unsere Maßstäbe? Was ist der Standard? Was sind die Regeln, die wir haben? Das ist wichtig, auch dass nicht aus dem Affekt gehandelt wird. Ah, du bist zornig und dir rutscht die Hand aus. Das soll nicht passieren. Sondern wie Gott uns erzieht. Klar definiert, klar sagen, hey, was verboten ist, was die Grenzen sind. Und sagen, okay, wenn das, dann die Konsequenz. Durchbesprechen mit den Kids, vielleicht aufschreiben sogar. Und dann konsequent durchziehen, jedes Mal. Und das macht keinen Spaß, aber es ist notwendig. Sprüche 13, 24 sagt uns, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. So wie mit Gott. Der Vater züchtigt uns, weil er uns liebt. Und Väter, das ist vor allem auch eure Verantwortung. Ihr seid die Leiter in der Familie. Sprüche 23, 13 bis 14. Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Oh, Papa, du bringst mich um. Nee. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber er rettet sein Leben vor dem Sheol oder vor der Hölle letztendlich. Oh, schlagen mit der Rute, wirklich? Heute vielleicht eher der Kochlöffel oder die Fliegenklatsche. Ich weiß nicht. Manche Leute stellen das überhaupt in Frage. Ist körperliche Züchtigung heute überhaupt angebracht? Heißes Thema. Ich habe gerade Gottes Wort gelesen. Ich denke, Gott wird sagen, ja, es ist biblisch. Na, heißt das, dass jede Züchtigung ein Klaps auf das Hinterteil sein muss? Ich glaube nicht. Es gibt andere Möglichkeiten. Es wird von Kind zu Kind individuell verschieden sein. Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit, wird auch auf das Alter drauf ankommen. Aber besonders bei kleinen Kindern kann es eine sehr barmherzige und gute und wahrscheinlich bis zu einem gewissen Alter die einzige Lösung sein. Aber dieselben Prinzipien sind auch anwendbar auf die anderen Arten, dein Kind zu züchtigen. Was passiert mit dem Klaps hinten drauf? Erstens mal, es ist schnell. Es geht schnell vorbei. Und du kannst es gleich nach dem Vergehen einsetzen. Konsequenzen sollten gleich nach dem Übertreten der Regel passieren, so bald wie möglich. Es ist eine Art und Weise, die Kinder verstehen. Und die Schuld ist getilgt, die Strafe ist vorbei. Schnell. Das Kind kann die Emotion rauslassen, es kann weinen. Es ist wichtig. Und dann nachher kannst du es umarmen und kannst dich versöhnen und es ist vorbei. Es ist barmherzig. Es wird nicht lange hinausgezogen. Das Kind muss sich nicht lange schuldig fühlen. Die Eltern müssen nicht lange eine negative, kühle Haltung dem Kind gegenüber einnehmen. Das Kind nicht lang emotionell auf die Folter spannen. Ist interessant, wenn man, die Leute haben das erforscht, wenn man Kindern die Alternative gibt zwischen einem Klaps hinten drauf oder Hausarrest oder sonst ein sonstiges Verbot für einige Tage, die Kinder wählen den Klaps. Hey, es ist kurz, es ist vorbei und dann kann man positiv weitergehen. Ja, es ist unpopulär, das zu sagen. Es kann sogar gefährlich sein. Heute, aha, Kindesmisshandlung. Und ich möchte es nicht runterspielen. Leute tun falsche Dinge ihren Kindern an. Und wir wollen es nicht entschuldigen. Es geht nicht darum, Kinder zu verletzen, sondern es geht um eine kontrollierte, liebevolle Korrektur des Fehlverhaltens. Und es soll stark genug sein, dass eine emotionale Reaktion da ist. Soll von Schuld befreien. Und die Kinder, wie gesagt, die wissen, dass es falsch ist. Und manche Kinder, die betteln nach diesen Grenzen. Und es ist schnelle Versöhnung möglich. Es ist sofort wieder eine normale Beziehung möglich. Also es ist nicht die einzige Art zu züchtigen. Ich glaube nicht. Das wäre auch falsch, das zu sagen. Aber ich glaube, wir können von der Bibel her, kann ich auch nicht sagen, hey, das ist keine Option. Das sollten Kinder nie im Zorn züchtigen. Gute Methode ist, was die Leute sagen, die sich auskennen, sagen, hey, das Kind aufs Zimmer schicken. Es gibt ihm Zeit, darüber nachzudenken, das gibt dir Zeit, ein bisschen cooler zu werden. Und dann erklären, warum. Und vor allem, was Gott sagt. Es geht immer, wir gehorchen den Eltern als dem Herrn. Und soll liebevoll sein, die Liebe zu sichern. Das ist der eine Part. Er sagt, sondern zieht sie auf in der Zucht des Herrn. Züchtigung, Disziplinierung ist erzwungenes Lernen, strukturiertes Lernen. Du sagst, hey, das sind die Grenzen, das sind die Konsequenzen, in die Richtung geht's lang. Und das muss Zähne haben, sonst wird es nicht funktionieren. Soll mit Unterweisung geschehen, in Übereinstimmung. Mutter und Vater sollen denselben Standard haben, es soll mit Liebe geschehen und es soll konsequent geschehen. Züchtigung wird keine Korrektur bringen, wenn sie nicht konsequent ist. Das wird die Kinder frustrieren, wie wir vorher gesagt haben. Es ist der eine Teil. Gott sagt, wenn du willst, dass deine Kinder richtig aufwachsen, dann musst du es erstrebenswert für sie machen, zu gehorchen. Und das kann mit Belohnungen tun, aber es muss auch Konsequenzen geben, wenn die Regeln nicht befolgt werden. Also, ihr Väter oder ihr Eltern reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das sollen sie nicht zum Zorn reizen, nicht mutlos machen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, es muss irgendeine Form von Zucht geben. Disziplinierung von außen, strukturiertes Training. Es muss Ziele haben, das muss Strafe und Belohnung haben. Aber der Herr sagt auch noch etwas Drittes. Er sagt, zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Wörtlich heißt das, den Sinn oder das Denken mit etwas füllen. Das ist, was wir tun sollen. Verbale Unterweisung, verbale Ermutigung. Und die Zucht des Herrn, also es soll aus dem Wort Gottes sein. Ihr Eltern, besonders ihr Väter, ihr müsst den Sinn, das Denken eurer Kinder mit Gottes Wort füllen. Ihr müsst mit euren Kindern über den Herrn, über geistliche Dinge reden. Wann sollt ihr das tun? 5. Mose, Kapitel 6, Vers 7 ist ein toller Vers dazu. Da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Immer, das soll eine ständige Gewohnheit sein, mit unseren Kindern über den Herrn zu reden, über Gottes Wort. Zu sagen, hey, das hast du gut gemacht und Gott sagt das und das. Oder hey, das, nein, Gott will das nicht. Und zwar aus dem und dem, Gott will dich beschützen, deswegen sagt er, du sollst es nicht tun. Kindern sagen, was Gottes Wort ihnen sagt. Die Kinder ermutigen, ermahnen aus Gottes Wort. Und ob sie es hören wollen oder nicht hören wollen. Manchmal wollen sie es nicht hören. Aber füllt ihr Denken mit dem Wort Gottes, dass sie aufwachsen, von klein auf an. Das ist ein Segen, dass sie Gottes Maßstäbe und Gottes Wort und seine Weisheit kennenlernen. Tauscht aus, erzählt euren Kids, was Gott gerade in eurem Leben tut, was er euch lehrt. Und dazu ist es hilfreich, dass er euch lehrt. Also wieder unsere stille Zeit, unsere persönliche Zeit mit Gott ist wichtig. Wenn wir kein Leben mit ihm haben, wenn er nicht zu unserem Herzen spricht, was können wir weitergeben? Es ist wichtig. Besprecht die Situationen, die in der Schule auftreten oder zu Hause auftreten mit den Kindern im Licht vom Wort Gottes. Was hat Gott dazu? Was ist das Ziel? Die Kinder zu Menschen erziehen, die erstens den Herrn kennen, zweitens den Herrn lieben, ihn ähnlich sind und die von ihm abhängig sind. Wenn die Kinder älter werden, der Prozess, wir wollen sie nicht von uns selbst abhängig machen, ewig, sondern vom Herrn abhängig machen. Sie ihm vertrauen, dass sie seine Wege, sein Wort kennen. Und der Herr sagt, die Eltern und vor allem die Väter sind dafür verantwortlich, für die Erziehung der Kinder. Nicht die Schule, auch nicht der Staat, sondern die Bibel sagt, die Eltern sind verantwortlich für die Erziehung der Kinder. In allererster Linie. Der Herr gibt uns sehr einfache Regeln für das glückliche Familienleben. Sagt die Kinder, ihr gehorcht euren Eltern in allem und ihr respektiert sie. Und ihr Eltern dient euren Kindern, indem ihr sie nicht zum Zorn oder zur Mutlosigkeit treibt und indem ihr sie zu Jüngern Jesu macht, indem ihr sie trainiert durch richtige Züchtigung und durch Unterweisung in Gottes Wort. Gott macht es einfach. Leben mit Gott ist einfach, wenn wir nur diesen wenigen Prinzipien treu nachfolgen, die er uns sagt. Nächste Woche schauen wir uns noch an, Leben in Harmonie am Arbeitsplatz. Beziehung Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Was der Herr uns da sagt. Und dann in 2 Wochen werden wir sehen, wie wir siegreich leben können. Und dann, ich freue mich schon auf den Philipperbrief. Auch ein ganz, ganz toller Brief. Aber lasst uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Dank sagen. Zuerst einmal, dass du uns liebst als deine Kinder und dass wir deine Kinder sein dürfen, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Es ist ein Vorrecht, Kinder Gottes heißen zu dürfen. Und wir danken dir, Vater, dass du uns genug liebst, um uns zu erziehen, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Dass du uns züchtigst, Herr, weil du uns liebst. Und Vater, ich bitte dich, dass alle Eltern, die hier sind, dass sie das mitnehmen können und lernen können von dir. Und Vater, wir bekennen, dass uns oft es an Weisheit mangelt. Aber du hast gesagt, wenn es uns mangelt, dann dürfen wir bitten und du wirst es geben. Und Herr, du kennst unsere Kinder besser, als wir sie kennen. Und Gott, du weißt besser, was ihnen entspricht, wie wir sie behandeln sollen, Herr. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass alle Eltern da immer wieder dein Angesicht suchen und deinen Willen suchen und deine konkrete Führung. Und ich danke dir, Gott, dass du so persönlich, so konkret mit uns gehst und dass du so konkret zu uns sprichst. Ich möchte auch für alle Kinder bitten, Herr, oder alle Jugendlichen, dass du ihnen hilfst, wirklich gehorsam zu sein. Und das ist hart manchmal, aber es bringt deinen Segen, Gott. Und Vater, wir bitten dich, Herr, dass du uns auch immer wieder erinnerst als Gemeinde, immer wieder für unsere Kinder zu beten und sie vor dich zu bringen, Herr, und dass wir ihnen ein gutes Vorbild sind. Wir danken dir für dein Wort und für diese einfachen Prinzipien, die du uns sagst, und wir wissen, die funktionieren. Wir danken dir für deine Weisheit, Vater, und dass du uns so sehr liebst, dass du sie uns sagst, Herr, dass du uns nicht hängen lässt. Dafür beten wir dich an als den weisen, ewigen Gott, den wunderbaren Ratgeber. In Jesu Namen. Amen.